Hallo bei der WM-Kabine, dem Sport1-Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Mein Name ist Stefan Kumberger und heute sprechen wir eigentlich nur über Superstars. Und wenn ich von Superstars spreche, dann meine ich zum einen Harry Kane, zum anderen CR7 und vor allem Lionel Messi. Aber dann auch in der zweiten Reihe, muss man zugeben, ein weiterer Superstar, nämlich Manfred Sedlbauer, der mir gerade gegenüber sitzt. Manni, erstmal hallo.
Hallo, Stefan. Zweitens, was für eine Begrüßung.
Ja, natürlich.
Aber zweite Reihe irritiert mich fast, dass mich da nicht...
Wie viele Länderspieltore hast du bisher gemacht?
Ja, bislang noch nicht.
Bislang, okay, gut. Wir warten alle auf die große Karriere, die Manni Sedlbauer jetzt dann bald starten wird. Ich sage herzlich willkommen zurück. Warum sage ich das? Weil das Franzi Wülle, die Pressesprecherin der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft, heute auch zu dir gesagt hat, bei der täglichen Pressekonferenz. Warum hat sie das eigentlich gesagt?
Ja, offenbar wurde ich beim DFB und natürlich auch im Kollegenkreis vermisst, weil, wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, war ich nicht dabei in Toronto. Und deshalb war ich heute endlich mal wieder auf der Pressekonferenz gesessen mit Jamie Leveling. Und bin froh, dass ich jetzt wieder dabei bin. Und jetzt stürzen wir uns in dieses letzte Gruppenspiel und dann natürlich in alle K.O.-Spiele bis zum 20. Juli.
Ja, vollkommen richtig. Am 20. Juli ist dann alles vorbei.
So ist es.
Der 20. Juli ist quasi, weil du ja in Köln lebst, der 20. Juli ist quasi der Aschermittwoch der Fußball-Weltmeisterschaft. Da ist alles vorbei. Da wissen wir dann, wer Weltmeister ist.
Da zaubern wir vielleicht noch dem Ganzen hinterher.
Genau.
Oder feiern.
Oder feiern, je nachdem. Ihr alle werdet euch auf den 20. Juli freuen, weil ihr natürlich darauf hofft, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister wird. Manni, ich habe schon ein bisschen so einen Überblick gegeben. Also wir sprechen natürlich über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir sprechen aber auch über Superstars. Jetzt kannst du dir aussuchen, weil ich ja so ein bisschen die Rolle des Moderators gerade übernommen habe.
Ja. Ich sprudel was heute.
Ping, 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 läuft's heute bei mir. Womit möchtest du denn anfangen?
Ich glaube, starten wir gleich mit der deutschen Nationalmannschaft, oder? Ich bin so im Tunnel.
Genau.
Ich bin all eyes on Ecuador, all eyes on Rotation, nicht Rotation. Von daher würde ich sagen, starten wir da direkt rein, oder?
Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Schlotti-Schock an. Wir haben in der vergangenen Folge schon drüber gesprochen. Da hast du dich nicht hinreißen lassen zu irgendwelchen konkreten Aussagen, weil du gesagt hast, naja, warten wir mal die Diagnose ab.
Ja.
Das war natürlich zu jenem Zeitpunkt clever. Jetzt ist aber ein anderer Zeitpunkt. Jetzt Farbe bekennen. Wie schlimm ist der Ausfall von Nico Schlotterbeck für die DFB-Elf, für Julian Nagelsmann, für ganz Fußball Deutschlands, für die Nation?
Ich finde es wahnsinnig schlimm.
Friedrich Merz hat sich aber noch nicht dazu geäußert.
Noch nicht.
Ich werde gleich sagen, was ich von der ganzen Sache halte. Aber fang du mal an.
Wahrscheinlich wird er noch in einem Call nochmal durchklingeln. Ganz unangenehm übrigens. Fand ich das.
Aber Video?
Das ist vielleicht nochmal eine andere Nummer. Aber musst du halt machen als Bundeskanzler, oder? Musst du einmal Daumen drücken. Joshua Kimmich hat es ja ganz nett erzählt, ne, als er gefragt wurde, und wie war das Gespräch da mit dem Bundeskanzler? Und dann hat er auch nur gesagt, naja, wenn da 27 Kameras auf dich gerichtet sind, dann ist da natürlich kein entspannter Smalltalk angesagt, sondern da geht's ja mehr um die Botschaft.
Ich hätte es geil gefunden, wenn Joshua Kimmich gesagt hätte, Herr Bundeskanzler, wenn ich Sie gerade schon an der Strippe habe, erstens, bitte keine Vermögenssteuer. Zweitens, Spitzensteuersatz, bitte runter.
Ja.
Das hätte ich gut gefunden.
Ja.
Naja, man kann nicht alles haben.
Schön, dass du deine politische Meinung hier auch noch untergebracht hast.
Das ist nicht meine, das ist die politische Einstellung, die ich jetzt jemandem wie Joshua Kimmich unterstelle.
Okay, verstehe.
Weil, also,
okay.
Gut, also.
Machen wir weiter mit Nico Schlotterbeck. Also genau, ich finde den Ausfall wahnsinnig schwerwiegend, um ehrlich zu sein. Ich fand, dass er neben Jonathan Tah eine enorm wichtige Rolle über den letzten Wochen und Monaten eingenommen hat. Wir haben viel über seinen linken Fuß gesprochen, wir haben viel über das Aufbauspiel gesprochen. Ich glaube, das wird der deutschen Mannschaft extrem fehlen in diesem Turnier. Gerade die Diagonalbälle, die ja nicht nur das Spiel der deutschen Mannschaft verändern, sondern auch die des Gegners. Folge wäre beispielsweise, der Gegner kann sich darauf einstellen, dass nicht mehr so viele Diagonalpässe gespielt werden, können alles noch kompakter gestalten, heißt dann auch für die Zauberer da im Offensivbereich, Jamal Musiala, Flo Wirtz, Kai Havertz vielleicht sogar auch, dass sie weniger Räume haben werden. Und ich glaube, das wird der deutschen Fußballnationalmannschaft oder wie du es nennst, der ganzen Fußballnation Deutschland so schon sehr, sehr wehtun.
Gut, dann halte ich jetzt mal dagegen.
Jetzt kommst du wieder mit deinem Toni Rüdiger.
Nein, ich kann jetzt sagen, ja, huiuiui, die anderen werden sagen, jetzt können wir uns nicht mehr auf die diagonalen Bälle der Deutschen einstellen. Die Deutschen werden sich was ganz Besonderes ausdenken müssen. Und das sind Dinge, die wir ja noch gar nicht kennen. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir uns überraschen lassen, was die Deutschen denn da tun. Und das könnte ein Faktor sein. Und wer die letzten Tage lang all die Berichte und Medien und ja, Schalten zu unserem Power-Medienhaus gesehen hat, zu Sport1, der hat gemerkt, dass ich ein bisschen ein Antonio Rüdiger Aficionado bin. Dass ja,
ich hab's gemerkt.
Ja, also ich sehe in dieser Verletzung, also bei aller Liebe, gute Besserung, aber ich sehe in dieser Verletzung von Nico Schlotterbeck nicht diese Dramatik, wie es ein paar oder viele Menschen darstellen. Also die Welt geht nicht unter, wenn Nico Schlotterbeck nicht für Deutschland spielen kann.
Nein, die Welt geht nicht unter. Du hast theoretisch auch noch einen Waldemar Anton, der mir ein bisschen zu kurz kommt in dieser Diskussion. Also ich sehe den in der Rangfolge mindestens auf einer Höhe tatsächlich mit Antonio Rüdiger, auch wenn ich glaube, dass Rüdiger jetzt erstmal den Vorzug bekommen wird. Du hast auch theoretisch noch einen Malik Chau, der jetzt vielleicht auch noch keine WM-Minuten gesammelt hat, wie übrigens mit ihm 8 andere Nationalspieler auch noch nicht. Aber ich glaube, ja, die Welt wird nicht untergehen. Trotzdem glaube ich schon, dass das ein sehr großer Verlust ist für die Nationalmannschaft. Und ich glaube, auch der Bundestrainer sieht es ein bisschen anders als du. Der hat schon Anfang März damals in dem XXL-Interview mit den lieben Kollegen des Kickers.
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja, bitte.
Im März hat der Bundestrainer vieles anders gesehen,
das ist
als
richtig.
Er es jetzt tut.
Das ist richtig, aber ich würde trotzdem ihn da gerne nochmal zumindest aus meinem Gedächtnis zitieren. Und da hat er sowas gesagt, wie wurde angesprochen auf die Torwartposition, Manuel Neuer, Olli Baumann, wie auch immer. Und dann hat er gesagt, es gibt andere Positionen, da hat er größere Bauchschmerzen, da hätte man größere Probleme, weil man eben nicht doppelt besetzt sei, gerade wenn eben Nico Schlotterbeck ausfällt. Und dieses Worst-Case-Szenario ist jetzt eingetreten. Und du hast eben in dem Kader keinen, der die Rolle so ausfüllen kann wie Nico Schlotterbeck.
Alles klar, ich höre jetzt da raus, Nico Schlotterbeck ist der Megamann, der Mensch, ohne den Deutschland bei Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften nicht funktionieren kann. Warum hat dann vor 2 Jahren, als Deutschland eine Heim-EM zu bestreiten hatte, nicht Nico Schlotterbeck von Anfang gespielt, sondern Antonio Rüdiger?
Ja, ich glaube, also über die Qualitäten von einem Antonio Rüdiger müssen wir auch nicht streiten. Ne?
Das war nicht die Frage.
Ich glaube, vor die zwei Frage Jahren war warum? Ja, ich glaube, vor 2 Jahren war Nico Schlotterbeck erst 24. Ich glaube, dass das für einen Innenverteidiger noch sehr jung ist. Gerade ja, wenn du jemanden wie Jonathan Tah und Toni Rüdiger hast, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen stärker war, als er bislang war. Trotzdem gebe ich dir vollkommen recht, ist das auf gar keinen Fall ein schlechter Mann. Ich glaube nur, dass gerade das Aufbauspiel des DFB oder der DFB 11 jetzt deutlich berechenbarer ist und dass dir so jemand wie Nico Schlotterbeck, gerade weil es gerade nicht so läuft, einfach, wie sagt man denn?
Ich werde dir doch jetzt nicht bei deiner Argumentation helfen. Soll ich dich vielleicht ablösen?
Nein. Also ich glaube, dass sie einfach aktuell nicht so die Kreativität auf dem Spielfeld haben. Und ich glaube, dass gerade so einer wie Nico Schlotterbeck mit seinen Bällen eben der Mannschaft hilft, auch mal den Gegner zu überspielen, mal einen überraschenden Pass zu spielen, weil Jonathan Tah und Toni Rüdiger das nicht so können wie ein Schlotterbeck.
Alles klar. Also ich glaube, dass Nico Schlotterbeck gerne mal dem Gegner geholfen hat mit seinen Bällen. Man denke an die Schweiz. Ich denke, dass es Hanebüchen ist zu behaupten, Nico Schlotterbeck, naja gut, der war vor 2 Jahren 24, der hatte quasi noch Eierschalen hinter den Ohren.
Also, er hat schon einen gewaltigen Sprung gemacht in den letzten 2 Jahren.
Ja, okay. Aber Antonio Rüdiger hat deswegen keinen Sprung nach hinten gemacht. Der Mann ist, warum schüttelst du jetzt mit dem Kopf?
Ja,
Der Mann ist Stammspieler bei Real Madrid.
Ja, Vertrag verlängert. Das ist ja kein schlechter.
Das ist kein schlechter.
Das ist überhaupt gar kein schlechter Innenverteidiger, um Gottes Willen. Ich glaube nur, dass diese Besetzung Tah, Schlotterbeck einfach die absolute Ideallösung für die deutsche Innenverteidigung war. Und dass jetzt einer der beiden dessen Profil wahrscheinlich noch ein bisschen einzigartiger ist, als das von einem Jonathan Tah jetzt ausfällt, schmerzt auf jeden Fall. Und da sind wir uns doch hoffentlich einig.
Ja, ja, wir, also, komm, wir brauchen jetzt nicht so tun, als Nico Schlotterbeck ist nicht Lionel Messi. Also sagen wir es mal so, Nico Schlotterbeck hat für Deutschland nicht die Bedeutung, wie sie Lionel Messi für Argentinien hat. So, das meine ich. Und mich stört ehrlicherweise dieses Geraune und dieses Gejammere, und es wird teilweise so getan, als könnten wir gegen Ecuador jetzt schon mal die weiße Flagge hissen und im 16-Finale brauchen wir eigentlich gar nicht mehr antreten, weil unser Nico fehlt ja. Ich übertreibe jetzt und ich spöttel ziemlich.
Ja, ja.
Und da draußen werden viele Hörerinnen und Hörer sagen, was ist der Kumberger für ein Idiot. Aber ich möchte jetzt mal überspitzt feststellen, dass die Welt nicht untergeht, nur weil Nico Schlotterbeck verletzt ist.
Nee, also das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass, wie gesagt, auch die anderen zwei dann sehr guten Job machen werden. Ich glaube trotzdem, dass so ein Profil, wie Nico Schlotterbeck es hat, von denen hattest du oder hast du so im Kader keinen. Und deshalb, glaube ich, tut das einfach weh. Und wie gesagt, da würde ich mich nochmal auf den Bundestrainer konzentrieren und da an seine Worte anlehnen, der gesagt hat, wenn wir ein Problem haben auf einer Position, wenn wir einen Ausfall vielleicht nicht ganz so gut verkraften können als andere, dann ist es eben Nico Schlotterbeck. Und das hat er eben, ich weiß, vor einiger Zeit gesagt, aber ich glaube, das würde er auch heute noch so sagen. Aber es ist ja, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Wir wünschen ihm alles Gute. Er ist ja auch noch dabei, ne? Also das dürfen wir ja nicht vergessen.
Ja, das hat mich ein bisschen
gewundert. Weil er natürlich als Typ auch, was mich ja auch ein bisschen wundert, weil wir davon ja immer gar nicht so viel mitbekommen, ein absoluter Lautsprecher ist, der viel Käse auch erzählt, der viele Lacher auf sich zieht, über den auch viel gelacht wird und der kann das einfach einstecken und tut so einer Mannschaft offenbar sehr, sehr gut.
Es klingt ein bisschen nach mir. Also sie könnten mich eigentlich auch ins Teamhotel holen.
Mhm. Erkläre das.
Ja, also wenn ich heute Herrn Lebeling höre,
weil du auch dann viel sagt, quatschen kannst.
Der redet so viel und der ist so lustig, ja, dann können sie mich auch holen.
Ja, aber du bist natürlich auch ein Lautsprecher, nicht nur in der Kabine hinter verschlossenen Türen, sondern ja, auch in der Öffentlichkeit.
Nein, alles mit einem Augenzwinkern. Ich versuche dich ja auch nur ein bisschen aus deiner Komfortzone.
Ich merke schon, heute wird sportlich.
Heute wird tschuki-tschuki, heute wird attackiert.
Aber wir sind ja auch in der Crunch-Time.
Wir sind in der Crunch-Time, in der Crunch-Time der Gruppenphase, die für Deutschland ja gar nicht mehr so crunchy ist, weil Deutschland ist schon Erster in der Gruppenphase. Ein Gefühl, dass jüngere Menschen werden sich gar nicht mehr daran erinnern. Aber all jene, die jetzt gerade 12 sind, die werden gar nicht wissen, dass Deutschland
das
mal
ist
eine...
Das ist total krass.
Ja, also alle, die jetzt gerade 12 sind, hier ein kleiner Reminder, Deutschland war mal eine Fußballmacht und ein erster Platz in der Gruppenphase war völlig normal.
Ja, das ist richtig. Und ich habe gerade die ganze Zeit nur an Joshua Kimmich gedacht, der jetzt endlich mal sein erstes K.O.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft spielen darf.
Ich würde ihn gar nicht spielen lassen, der muss doch furchtbar nervös sein. Der weiß ja gar nicht, wie das ist.
Ja gut, gegen Ecuador darf er noch, da ist ja noch Gruppenphase. Und dann gegen wen auch immer, das ist übrigens alles noch so ein bisschen undurchsichtig. Ne? Da gibt's ja bestimmte Rechenspielchen, wer dann Stand jetzt auf die deutsche Mannschaft trifft.
Gott sei Dank wissen wir beide, wo wir hin müssen, weil Deutschland eben schon Erster ist. Wir wissen, wir werden in Boston sein. Aber erst sind wir in New York, New Jersey, / East Rutherford. Und da würde ich gern mit dir über dieses Spiel sprechen. Jetzt ist es so, es geht um nichts mehr sportlich. Deutschland ist Erster, fertig aus, Mickey Maus. Es gibt viele Leute, die muss man vielleicht noch ein bisschen pushen, die brauchen noch Zeit, die wollen noch reinkommen, den Rhythmus finden. Ihren Turniermoment erleben, der ja ganz, ganz wichtig ist, wie wir erlebt haben. Und dann gibt's aber Leute, die sagen, ich möchte auch mitspielen. Die Kolleginnen und Kollegen einer großen Boulevardzeitung in München, es ist nicht Bild-Zeitung, haben heute davon gesprochen, Team Rotation oder Team Rhythmus. Wo würdest du dich verorten? Team Rhythmus oder Team Rotation?
Also grundsätzlich glaube ich, dass ein Rhythmus an sich sehr wichtig ist. Ich glaube aber, auch in der jetzigen Situation vor seinem Ecuador-Spiel kannst du schon auf manche Positionen rotieren. Also ich würde jetzt nicht die acht davor angesprochenen Spieler, die jetzt noch keine WM-Minuten haben, einfach noch reinwerfen, damit sie auch WM-Minuten sammeln. Also das halte ich für einen Quatsch.
Ja, aber man kann auch wie Erik Durm mit 0 Minuten
Weltmeister werden. Klar, kann man auch. Ich habe aber schon so 3-4 Positionen im Kopf, wo ich sage, da könnte ich mir wirklich einen Wechsel sehr, sehr gut vorstellen.
Ich das höre. Wird
für mich absolut Sinn machen.
Ich höre.
Also, ich fange mal in der Offensive an. Da würde ich Leroy Sané, auch weil man es jetzt einfach super begründen kann, ihn einfach mal ein Spiel Pause geben, Jamie Leveling spielen lassen. Ich finde es ja auch immer ganz interessant, auch wenn das jetzt noch nicht die Matchday meines One-PK war, war Jamie Leveling ja auf der PK gesessen. Und in Dortmund kenne ich das so. Immer wenn Spieler vor so einem Champions-League-Spiel auf der Pressekonferenz sitzen oder da so ein bisschen zu Interviews gedenkt werden, dann ist das so ein kleiner Vorbote, dass da vielleicht schon, vielleicht so unter der Hand eine kleine Startelf-Garantie ausgesprochen wurde. Ich würde es ihm gönnen. Macht einen sehr guten Eindruck, auch im Training, dass er vielleicht auch mal die Minuten von Anfang an bekommt. Dann wäre für mich eine nächste logische Option, Jamal Musiala draußen zu lassen. Für mich immer noch ein bisschen weg von seiner Topform. Er ist noch nicht der Musiala, den Deutschland braucht, um dann vielleicht ins Viertelfinale, ins Halbfinale vorstoßen zu können. Ich glaube, er selbst wäre auch nicht traurig, mal so eine Pause zu bekommen.
Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht vom Glauben sprechen, weil das ist ja eine Sache, die wir auch relativ sicher wissen, dass Jamal Musiala tatsächlich bereit wäre, eine Pause einzulegen.
Er würde sich freuen.
Seinem Fuß, ja, freuen weiß ich gar nicht, aber er wäre bereit, sich selbst eine Pause zu gönnen, seinem Fuß eine Pause zu gönnen. Und da muss ich sagen, Hut ab, weil das gibt natürlich dem Bundestrainer schon nochmal ein paar Optionen, ohne dass er sich Gedanken machen muss. Weil wir wissen natürlich, gerade in so einer Turnierphase, wenn dann plötzlich ein Spieler rausgenommen wird und einer reingenommen wird, das muss ein Bundestrainer gut moderieren. Weil, ich sage jetzt mal, diese 3 Offensivpositionen, die wir bisher hatten, Musiala, Wirtz, Sané, das sind jetzt 3 Personen, die mental jetzt nicht unbedingt total aufspringen, wenn sie sagen, hey, ich darf auf der Bank bleiben. Aber wenn jemand wie Jamal Musiala, der ein riesen Standing hat, wenn der sagt, Freunde, ich kann mir das ganz gut vorstellen, Ecuador brauche ich nicht unbedingt für mein Standing, für mein Selbstbewusstsein, für mein Poesiealbum. Ich ziehe da gerne zurück, dann ist das für den Bundestrainer eine große Hilfe. Und soweit wir wissen, ist es tatsächlich so, dass Jamal Musiala bereit wäre, gegen Ecuador auszusetzen.
Und dann ist es halt spannend, wer dafür ihn starten wird. Also für mich wäre dann die logischste Option eigentlich fast schon Dennis Undaf reinzuwerfen, weil er einfach, wissen wir alle, das Momentum absolut auf seiner Seite hat. Dann kann er es auch mal von Anfang an beweisen in einem Spiel, wo, wie du gesagt hast, es eh nicht mehr sportlich um recht viel geht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Kai Havertz vielleicht eine Pause bekommt. War vor der WM lange angeschlagen, hat wenig Spiele am Stück gemacht, anhaltende Knieprobleme. Und da hat
dann lange die Saison gehabt,
genau,
mit Arsenal.
Genau, und dann Champions-League-Finale noch gespielt, sogar getroffen. Und ihm jetzt vielleicht so eine Pause zu gönnen. Ich meine, wann willst du Spielern noch eine Pause gönnen? Das geht jetzt nur in diesem letzten Gruppenspiel.
Das klingt ja nach Nick wollte mal.
Ich würde es ihm auf jeden Fall sehr gönnen. Wir dürfen nicht vergessen, er hat die deutsche Mannschaft erst in der Qualifikation überhaupt zur Weltmeisterschaft eigentlich geschossen. Ist noch immer ohne WM-Minuten. Und mich hat es schon gegen die Elfenbeinküste ein bisschen überrascht, weil es eigentlich ja sein Spiel gewesen wäre. Du hast eigentlich so vom Typ her so einen Spieler gebraucht. Hast dann aber Musiala oder Julian Nagelsmann hat Jamal Musiala dann rausgenommen. Und dann kamen halt in der Offensive beispielsweise Dennis Undaf. Absolut gerechtfertigt, logischerweise. Auch ein Nadim Amiri, der es sehr, sehr gut gemacht hat. Eine Vorarbeit geleistet hat. Ja, auch ein Leon Goretzka kam dann sogar noch ins Spiel und da habe ich einen Nick Woltemade auf jeden Fall vermisst. Und bei ihm frage ich mich so ein bisschen, ja, woran liegt's? Ist es dann tatsächlich die hohe Konkurrenz auf seiner Position?
Bei Nick Woltemade muss ich immer an einen Spruch denken, der heißt, Fußball ist Tagesgeschäft. Also ich erinnere.
Knallhartes Tagesgeschäft.
Ja, also ganz ehrlich, ist es so die Wasserscheide der Erinnerungen in Sachen Nationalmannschaft ist bei mir oftmals dieses Länderspiel Oktober in Nordirland. Weil ich mich da an die Pressekonferenz erinnere, wo dann so geraunt wurde, okay, der Schlotti hat den Antonio Rüdiger verdrängt und Nick Woltemade war so der Hoffnungsträger. Ich glaube, der hat auch damals in Belfast getroffen. Also der war der Rising Star und mittlerweile sprechen wir eigentlich nicht mehr über Nick Woltemade. Auch der Trainer spricht nicht mehr über Nick Woltemade. Warum eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Kai Havertz macht es einfach zu gut. Er ist da wirklich absolut gesetzt. Und auf der 10 hast du halt mit Musiala, Wirtz, dann Spieler, die einfach ihren Stammplatz da fix hatten. Und Nick Woltemade hat damals ja auch nur gespielt, in Anführungszeichen, weil Kai Havertz eben noch nicht auf 100% war oder sogar komplett verletzt war.
Niklas Füllkrug war auch raus.
Genau, ich finde es eben nur auffällig, dass du dieses Tagesgeschäft, das du angesprochen hast, eben nur bei diesen Stürmern, beziehungsweise in der Häufigkeit so hast, ne? Also erinnern wir uns zurück, eben mit Niklas Füllkrug, mit Tim Kleindienst, die waren mal ganz hoch im Ranking, so wie Nick Woltemade auch, wo du gesagt hast, das wird unser Stürmer Nummer 1 bei der Weltmeisterschaft, und jetzt hörst du ja von denen drei schon nicht mal mehr was.
Ja. Also da muss ich feststellen, und das kriegt man auch von ehemaligen Stürmern immer wieder bestätigt, also egal, ob man sich mit Karl-Heinz Rummenigge unterhält oder mit Rudi Völler oder mit Jürgen Klinsmann oder anderen großen Stürmern der deutschen Fußballgeschichte, es ist immer wieder auffällig, wie die alle sagen, naja, du musst halt treffen. Du musst halt treffen. Und da denke ich mir jetzt, ja okay, also das ist Kreisliga-Logik. Du musst treffen, damit du ein guter Stürmer bist. Aber wenn ich mich selber beobachte, wenn ich zum Beispiel Einzelkritiken oder Noten schreibe über die Spieler des FC Bayern, da ist Harry Kane oftmals bei mir auf dem Weg zur Note 4, höchstens Note 3. Und dann trifft er halt zweimal in den letzten 15 Minuten. Ja. Und dann musst du ihm eine 1 geben oder eine 2 zumindest. Weil, also Tore sind nun mal die Währung der Stürmer, 3 € ins Phrasenschwein. Und dementsprechend geht es da eben ganz, ganz schnell. Wenn du ein Leistungsloch hast, wenn du nicht liefern kannst, wenn du mal eine schwache Phase hast, egal ob du selbst schuld dran bist oder nicht, dann bist du eben schnell raus. Ich finde es bitter für Nick Woltemade, weil er schon ein Faktor war in der Qualifikation.
Absolut.
Und die Romantik in mir sagt schon, derjenige, der in der Qualifikation Leistung gebracht hat, der soll auch die Erfolge ernten bei der Weltmeisterschaft. Aber nach der Logik müsste ja auch Oliver Baumann im Tor stehen, der deutschen Nationalmannschaft. Und das wissen wir, dass das nicht der Fall ist.
Aber gutes Stichwort. Weil das wäre tatsächlich, wenn ich so durchgehe, und ich habe ja von 4 Spielern, 4 Positionen gesprochen, die ich von Anfang an gerne sehen würde, beziehungsweise wo ich mir vorstellen könnte, dass die von Anfang an spielen, dann lande ich tatsächlich auch bei Olli Baumann. Jetzt, wie ich dich kenne, wirst du jetzt natürlich dagegen halten, aber für mich gehört Olli Baumann gegen Ecuador ins Tor. Allein schon aus Dankbarkeit für das, was er gemacht hat. Also das, was er für Manuel Neuer, für die Nationalmannschaft und vor allem auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann geleistet hat, war schon aller Ehren wert, wie er sich da voll in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Und ich glaube, es hätte ihn jeder verstanden, wenn er da Radau gemacht hätte. Und er hätte die deutsche Nationalmannschaft, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion richtig anzünden können. Und jetzt gibt es wahrscheinlich da draußen welche, die sagen, aber der Manuel Neuer muss doch spielen, der braucht Spielpraxis. Wir wissen, braucht er nicht. Den kannst du auch dann im 16-Finale wieder ins Tor stellen. Und ich glaube sogar, Manuel Neuer wird es ihm gönnen.
Ja, ob Manuel Neuer es ihm gönnen würde, wage ich zu bezweifeln. Er würde es einfach zulassen.
Er würde es verstehen.
Weil Manuel Neuer ist ja jemand, ich bin...
Aber das wäre schon mal ein feiner Zug. Das würde er bei nicht allen so
machen. Ja, Manuel Neuer, ich bin Protagonist. Ich bin nicht Statist. Ja, mein Gott, also Dankbarkeit ist ja im Fußball irgendwie keine Kategorie, und wenn wir da anfangen mit Dankbarkeit, dann ja, aufgrund seiner Verdienste um das deutsche Fußballtor müsste eigentlich Sepp Maier noch im Tor stehen.
Wow. Nein, aber also ja, nochmal, ich finde Olli Baumann, der ist über die ganzen Wochen und Monate war er eigentlich die Nummer 1. Jeder hat auf ihn draufgehauen und hat gesagt, der hat doch die Klasse nicht, da konnte gar nichts dafür. Er war halt zu dem Zeitpunkt einfach die beste Option für die deutsche Nationalmannschaft. Jetzt hat er das alles rundherum wirklich sehr gut abmoderiert. Ich glaube auch deshalb, oder ist bestimmt auch ein Teil davon, dass die Teamchemie ist, wie sie ist. Und ihm jetzt wahrscheinlich in seinem ersten und letzten Länderspiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft womöglich ihm das Vertrauen auszusprechen, würde ich schon für einen sehr, sehr feinen Zug halten, und fände ich theoretisch auch angebracht.
Ja. Herr Romantiker.
Also ich finde es einfach gut. Ich glaube.
Also du merkst, ich bin, du bist jetzt so Team Rotation.
Ja.
So wie ich das raushöre.
Ja.
Ich bin eher so Team moderate Rotation.
Team Rhythmus. Ja, aber gut. Eher 4 Team Veränderungen. Rhythmus. Findest du zu viel?
Also 4 Veränderungen finde ich echt viel.
Ja.
Du weißt, dass eine Fußballmannschaft aus 11 Spielern besteht.
Da gab es doch mal so ein gutes Interview mit hier, wie viel, irgendwie 13% der Stammelf und so.
Was?
Kennst du das nicht?
Nee.
Und dann sagt der Interview sowas, ja, wie viele sind das denn auf die Mannschaft? Der muss dann schon lachen und dann sagt er so, ja, so 3 Spieler. Also so komplette Bilder. Aber egal. Okay. Also na, auch ein bisschen mehr als 13%.
Wir werden das Ganze jetzt ergoogeln dann nachher. Also 4 Spieler finde ich schon sehr viel. Findest du das? Also 4 von 11 finde ich schon deutlich. Also ich würde jetzt sagen.
Die Achse hast du ja trotzdem.
Also in meiner Welt, wenn ich jetzt der Bundestrainer wäre, dann würde ich sagen, Jamal, für dich ist es okay. Sport 1 sagt, für dich ist es okay, wenn du rausgehst. Also mach mal das. Du bleibst draußen, Dennis, geh rein.
Kannst das halt auch super jetzt einfach alles begründen. Einfach zu sagen, ey,
ja,
es
aber
geht
der Bundestrainer,
nicht mehr um so viel.
Ja, aber der Bundestrainer hat so oft Probleme gehabt mit Begründungen.
Der haut dann wieder einen in die Pfanne, wie so ein Spiel gegen Ecuador. Na, oder
aber
was?
Das beste Beispiel ist doch mit Nachnominierungen. Mhm. Wir haben schon drüber gesprochen mit Oue Traogo.
Ja.
Er hätte einfach sagen können, der taugt mir besser, der ist gut, der passt in mein Spielsystem und Said El Mala passt halt da nicht so gut rein. Ja. Das ist meine Entscheidung als Trainer. Ich lasse mich dran messen, fertig aus. Wir sehen uns am 20. Juli auf der Fanmeile in Berlin wieder vom Brandenburger Tor. Wiederschauen. Das wäre eine Argumentation gewesen, aber dann so hin durch den Rücken ins Auge hinten raus und dann zu erzählen, ja, der El Mala, der war jetzt im Urlaub und der ist müde und der Oue Traogo hat ja das Topspiel von RB Leipzig in Südafrika mitgemacht und hat da rasiert wie noch was. Also, Argumentationen vom Bundestrainer, da ist ein eigenes Thema. Da machen wir mal eine eigene Podcast-Folge draus. Ich finde 4 Spieler echt viel. Mhm. Also ich würde sagen, okay, Under für Musiala und ich würde sagen, okay, für die Romantik Baumann für Neuer. Aber dann ist schon wieder Schicht im Schacht.
So ein Havertz, der so lange nicht so viele Spiele am Stück gemacht hat. Ich meine, jetzt kannst du es halt noch machen. Im Achtel-, Viertelfinale, whatever.
Der Mann ist rotierst
keine, auch nicht
mehr. Der
Mann
ist keine 13. Also den würde ich jetzt zum Beispiel drin lassen. Also den würde ich jetzt zum Beispiel drin lassen.
Was mit Sané?
Drin lassen. Also über Leroy Sané möchte ich
jetzt... Nee, gar nicht unbedingt jetzt wegen seiner Leistungen. Einfach grundsätzlich kannst du ihm doch jetzt auch in so einem Spiel mal eine Pause gönnen.
Nein,
weil du hast
ich glaube, dem kannst du keine Pause gönnen, weil der muss jetzt endlich mal ein Tor schießen.
Ja, vielleicht gelingt ihm das besser, wenn er auch mal wie Under für die letzte halbe Stunde reinkommt.
Träum weiter. Nein, also ich glaube, dass Leroy Sané an dem Punkt ist, wo er wirklich... spielen muss, bis er dann wirklich mal trifft und dass er dann wirklich mal alle überzeugen kann. Und da ist Ecuador das beste Beispiel. Die Frage ist, rotierst du vielleicht auf der Sechserposition?
Da würde ich auf gar keinen Fall rotieren. Du hattest in den letzten Spielen, obwohl Felix Metscher überragende Partien abgeliefert hat, immense Probleme, dort für Stabilität zu sorgen. Und ich glaube, wenn du dich auf dieses Duo, und das hat ja der Bundestrainer offenbar, Metscher, Pavlovic eingeschossen hast, was für mich absolut berechtigt ist, dann musst du denen jetzt schon auch die Zeit geben und die Spielpraxis geben, dass die sich in der Abstimmung besser finden, als sie das in den ersten 2 Spielen geschafft haben.
Was ist mit Angelo Stiller?
Für Alex Pavlovic.
Ja.
Könntest du machen, ich glaube aber trotzdem, dass Alex Pavlovic an sich der komplettere und auch bessere Sechser ist, also qualitativ einfach eine Stufe über Angelo Stiller steht. Und deshalb glaube ich, dass du den mit Metscher dann schon auch für die großen Gegner, für die großen Spiele brauchst.
Was hältst du von dem Spieler, der in Toronto für Alex Pavlovic eingewechselt wurde und eine Vorlage gegeben hat? Der Kerl, der in Mainz spielt?
Amiri.
Nadim Amiri, richtig?
Ja, sehe ich. Also für Pavlovic?
Ja. Für den ist er eingewechselt worden.
Ich finde halt, Pavlovic ist halt eher Sechser, der ja eigentlich über seine Zweikampfstärke kommt, was man jetzt tatsächlich im letzten Spiel auch nicht so
hätte man
krass
ihm vielleicht
hat.
Während des Spiels gegen die Elfenbeinküste sagen sollen.
Das stimmt. Und Felix Metscher hat halt seine Stärken absolut gerade in Umschaltsituationen, auch in der Offensive. Und ich glaube, wenn du 2 offensive Typen hast, funktioniert es auch nicht. Also da wird die Defensive nicht stabiler dadurch.
Da gebe ich dir tatsächlich recht. Ich glaube, Nadim Amiri ist ein Spieler, den du brauchen kannst, wenn du ein Tor brauchst. Ich glaube, das ist keiner, der dir ein Spiel von vorne gewinnt, der kein Metronom ist, der kein Taktgeber ist, so wie Alex Pavlovic, sondern Amiri ist jemand, den du reinwirfst, wenn du Stellaktion brauchst, wenn du Spannung brauchst, wenn es ein bisschen sprudeln soll. Von dem her gebe ich dir da vollkommen recht auf der 6.
Das ist schön.
Sollte die DFB 11 nicht rotieren.
Ecuador, was meinst du? Gegen Curaçao nur unentschieden gespielt.
Ja, und Ecuador, eigentlich sind die für einen tiefen Block bekannt. Auf der anderen Seite werden die natürlich jetzt ein bisschen nicht mehr so tief stehen können, weil sie ein gutes Ergebnis brauchen.
Die müssen echt was machen.
Wer gegen Curaçao unentschieden spielt, der hat ein Problem.
Ja.
Bei aller Liebe.
Die könnten ja auch theoretisch noch Vierter werden, ne?
Ecuador?
Ja.
Ja, dann hat man es aber auch nicht anders verdient.
Aber ich bin wirklich gespannt, weil das ist wieder so ein Gegner, der sehr, sehr unangenehm sein kann. Vielleicht sogar ähnlich wie die Elfenbeinküste, defensiv noch stabiler steht. Und gerade das, was ich davor angesprochen habe, mit dieser Kreativität, die man jetzt nicht immer gesehen hat, da werden sie sich, glaube ich, auch wieder die Zähne ausbeißen. Gut, dass sie schon Erster sind.
Ja, und man darf davon ausgehen, dass es ein Auswärtsspiel wird. Weil wir haben ja gesehen, dass die Ecuadorianer relativ zahlreich hier in den USA sind. Wobei ich sagen muss, wenn wir nochmal den Rückblick wagen auf das Spiel der Deutschen in Toronto, war gut was los. Also ich habe vorher mit ein paar Vertretern des Fanclubs Deutsche Nationalmannschaft gesprochen. Die haben vormittags noch gesagt, ja, wir haben da 2000 Fahnen verteilt im Stadion und schwuppdiwupp waren 25.000 Deutsche. Beziehungsweise Menschen, die es mit Deutschland halten im Stadion. Und ich glaube, wenn das so bleibt über das ganze Turnier hinweg, wenn vielleicht immer mehr die Reise wagen in die Vereinigten Staaten, Stand jetzt wird ja Deutschland nicht mehr in Kanada und auch nicht mehr in Mexiko auftreten müssen, dann könnte das schon noch ein Faktor sein. Wie schaut denn unsere weitere Planung eigentlich aus, Manfred?
Fragst du mich jetzt, weil du es nicht weißt oder weil wir es den Hörerinnen und Hörer zutragen wollen?
Weil ich mir vorstellen könnte, dass es die Leute interessiert.
Ja, sie hat sich ja kurzfristig ein bisschen geändert. Eigentlich war ja unser Plan.
Darf ich der Birgit danken? Birgit, wenn du das hörst. Ich weiß nämlich, dass die Birgit unseren Podcast manchmal anhört.
Oh, okay.
Ich glaube beim Joggen oder zum Einschlafen oder sowas. Oder zum gute Laune bekommen.
Ja.
Also Birgit, Nachname sagen wir nicht, Datenschutz.
Ja.
Birgit, herzliche Grüße aus Winston-Salem an dich. Danke für deine stetige Unterstützung, auch in unserer Reiseplanung. Und Manni wird jetzt gleich sagen, wie wir unseren Plan verändert haben.
Ja, auch von mir danke. Ist wirklich Wahnsinn. Da kannst du Tag und Nacht schreiben und die organisiert dir Flüge, Hotels, bucht irgendwelche Sachen um. Geht für dich 1,5 Stunden in irgendeine Mietwagen, Telefonschleife.
Ja, aber durchgekommen ist sie auch nicht. Also das Ergebnis war mau.
Das ist frech, das ist frech. und das brauchen wir tatsächlich auch, weil auf so Reisen muss man ja durchaus auch spontan sein. Wir wussten ja bis vor kurzem auch noch gar nicht, mit was sollen wir eigentlich planen. Müssen wir doch nochmal nach Mexiko, spielen wir in Boston, wie geht's dann weiter,
whatever. Ich habe immer mit dem Finale gerechnet,
ja, wie du weißt. Ja, das weiß ich doch, aber es gibt ja verschiedene Wege, um ins Finale zu kommen. außerdem, du hast nur bis Philadelphia gerechnet und tust es, glaube ich, immer noch, aber das ist eine andere Nummer. Für uns geht's tatsächlich am Mittwoch, also wenn ihr die Folge hört, sitzen wir wahrscheinlich schon am Flughafen in Greensboro, also halbe Stunde weg von Winston-Salem und fliegen dann nach New York.
Genau, da bleiben wir dann, da ist dann erstmal die PK vor Ort mit dem Bundestrainer Julian Nagelsmann und Dennis Abi.
Dennis Abi.
Das heißt,
er wird von Anfang an spielen.
Aufgrund der Logik, die du vorher erzählt hast und die ich aus München auch von Ottmar Hitzfeld kenne, wer auf der PK sitzt, der darf spielen. Und dann ist am nächsten Tag das Spiel und dann bleiben wir noch ein bisschen in New York und dann geht's direkt weiter nach Boston. Da hat uns ja die deutsche Fußballnationalmannschaft einen Gefallen getan, dass die gleich für klare Verhältnisse gesorgt hat und gleich schon nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste klar war, dass sie ins 16. Finale als Gruppensieger vorstößt. Da haben uns aber auch die Mannen aus Curaçao einen Gefallen getan. Weil wenn die nicht unentschieden gegen Ecuador gespielt hätten, dann wüssten wir das heute noch nicht,
so ist
wo
es.
Deutschland
Denn
es spielt.
Denn zählt ja der direkte Vergleich. Deshalb geht es erst nach Boston und dann 4th of July.
Ja.
Gibt es dann das Spiel in Philadelphia.
Day. Independence Day.
Bell of Liberty. Liberty Bell.
Sofern die deutsche Fußballnationalmannschaft im 16. Finale gewinnt. Manfred, gegen wen wird Deutschland im 16. Finale denn spielen? Wie ist denn so der aktuelle Stand? Du als Rechenkönig?
Also aktuell glaube ich gegen deine Zweitlieblingsnation nach Deutschland.
Ja, absolut.
Stefan liegt mir schon den ganzen Nachmittagabend mit einem Ohrwurm in den Ohren, sagt man das genau. So?
Ja, Ohrwurm.
Auf jeden Fall zellerst du die ganze Zeit ein Lied vor dich hin und wenn ich hier in unserer bescheidenen Wohnung auf den Fernseher gucke, sehe ich auch gerade, dass das auch davor schon wieder gelaufen ist auf YouTube.
Ja.
Flower of Scotland.
Richtig. Ich interessiere mich ja tatsächlich für Musik und auch für Nationalhymnen. Und wir alle wissen ja, die sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigen, dass Schottland eigentlich gar keine eigene Hymne hat, sondern die eigentlich die britische Hymne von den Engländern mitsingen müssen. God save the King. Aber weil man ja getrennt Fußball spielt, haben sich die Schotten dazu entschieden, zu sagen, wir singen unser eigenes Lied. Und da gibt es drei Optionen, die man so in Schottland singen könnte. Und aktuell ist en vogue das Lied Flower of Scotland. Klingt ein bisschen so, als wäre das 300 Jahre altes Lied, ist aber nur 50 Jahre alt. Und
müsst ihr euch mal anhören, das klingt schon sehr, sehr fein.
Wer sich mal in dieses YouTube Rabbit Hole hineinbegeben möchte,
tut es nicht.
Dem würde ich empfehlen, Flower of Scotland.
Ja.
Da kriegt man, wie ein berühmter Fußballkommentator aus Deutschland immer sagt, da kriege ich Hühnerpelle.
Hühnerpelle, ja, absolut. Das ist geil, gar keine Frage. Und wenn du dann die schottischen Fans irgendwie auf der Straße siehst, wenn sie dann bei einem Baseballspiel irgendwie das ganze Stadion fluten, die Bierreserven austrinken, das war ja auch schon bei der Heim-EM 24.
I would walk 500 miles, haben sie unfassbar. Die ganze Zeit im Baseballstadion von...
No Scotland, no party.
Genau, richtig. Also wir als Deutschland-Fans gehen jetzt davon aus, dass im 16. Finale Schottland wartet.
Ich interessiere mich ja übrigens auch für Musik, ne? Aber ich bin ja mehr so, der Zug hat keine Bremse. Fan.
Möchtest du jetzt schon spoilern?
Nee, möchte ich noch nicht. Okay. Ich wollte es nur einmal kurz einwerfen, dass dieses Lied ja durchaus jetzt gerade mal wieder durch die Decke geht. Und ich finde das gut. Und die Spieler offenbar auch.
Meine Damen und Herren, morgen am 24.06.2026 wird Manfred Zedelbauer ein Interview führen zum Thema der Zug hat keine Bremsen. Der Gast...
Bremse. Ich glaube, der hat nur eine Bremse, der Zug.
Ja,
und gut. Die hat er nicht.
Alles klar. Also, der Mann kennt sich besser aus. Interviewpartner oder Partnerin wird nicht die Bahnchefin sein, die aktuelle, sondern jemand anders. Lasst euch überraschen.
Ja.
Manni bereitet schon mal die Fragen vor.
Ja, müssen wir heute Abend noch machen.
Vorher sprechen wir aber noch über all die anderen Fußballstars bei dieser Weltmeisterschaft.
Ja,
fangen wir alphabetisch an mit H wie Harry.
Genau, wie Harry oder wie Erling Haaland.
Ja, also ja gut, Haaland nimmst du jetzt da mit rein ins Thema. Haaland war gestern aktiv. Ich merke, dass hier extrem viele norwegische Fans rumlaufen. Also irgendwie... Der Haaland, der zieht so die Leute.
Du meinst jetzt in unserer Ecke?
Ja, du warst ja auch in Greensboro. Ja. Der zieht die Leute schon mit.
Ja, klar. Klar, das ist absolute Legende auch mit seinem Auftreten. Und wenn du nach dem Spiel dann siehst, wie die auf ihren, ich glaube Martin Ødegaard war es, der dann noch getrommelt hat und die dann auf dem Platz noch gerudert haben mit den Fans. Mhm. Das ist einfach Weltklasse. Und genau solche Bilder willst du ja bei einer Weltmeisterschaft sehen. Und ich finde das fantastisch. Und er kann halt mit seiner Art auch nicht nur mit seiner Torquote, sondern mit seiner Art. Der hat ja auch eine unfassbare Quote, ne, für die Nationalmannschaft. Mehr Tore als Einsätze. Ja. Kann Zlatan die Leute halt auch anzünden.
Zlatan Ibrahimovic hat gesagt, ich bin besser als Haaland.
Natürlich.
Ja, weil er gesagt hat, also he's a killer in the box. Aber Zlatan behauptet von sich selbst, er wäre überall anders besser gewesen.
Ja, das stimmt schon.
Gut, also Haaland haben wir abgefrühstückt. Jetzt kommen wir weiter zu Harry.
Ja.
Harry Kane war heute relativ unglücklich
beim
0:0 gegen Ghana. Ich habe das Ganze in einem Brauhaus in Winston-Salem beobachtet. Da saßen rechts vor mir zwei junge Frauen. Die eine im Ghana-Trikot, die andere in England-Outfit. Und als dann der Abpfiff kam, 0:0, hat die Engländerin zur Ghanaerin gesagt, okay, wir können Freunde bleiben. Aber ich glaube, die Engländer waren ziemlich unzufrieden.
Ja, auch völlig zu Recht. Also ich glaube, die Leistung beim ersten Spiel hat, glaube ich, allen englischen Fans, und das kennen wir aus den Turnieren und Jahren auch zuvor, richtig Hoffnung gegeben, dass da dieses Jahr tatsächlich was gehen könnte. Und wenn du mit Experten, ehemaligen Spielern, wen auch immer gesprochen hast, die haben eigentlich alle in ihren Favoriten-Ranking Frankreich natürlich vorne gesehen, und dann kam eigentlich bei sehr, sehr vielen relativ schnell auch England. Und da war das natürlich so schon eine kleine Enttäuschung, dass sie nur 0-0 gespielt haben.
Ja, ich glaube, Jude Bellingham hat es auch in der Mixzone tatsächlich gesagt. Very frustrating.
Ja.
Frustrating, so heißt's. Ja, also ich als jemand, der die Engländer immer ganz genau beobachtet und gar nicht mit so einem kritischen Blick, sondern ich halte viel von denen und habe auch Sympathien für die. Ich war heute, als ich das Spiel gesehen habe, dann auch wieder enttäuscht, weil ich mir dachte, boah, Freunde, nach dem ersten Spiel so viel Euphorie und jetzt wieder dieser Dämpfer. Aber es gab ja durchaus Mannschaften, die im zweiten Gruppenspiel gegen Ghana auch nur unentschieden gespielt haben und später Weltmeister geworden sind. Daher weiterhin viel Glück an Harry Kane und Thomas Tuchel. Ihr könnt es immer noch schaffen. Der nächste Topstar. Messi oder Ronaldo? Wo fangen wir an?
Ich glaube, wir können sie vielleicht sogar in einen Topf werfen und diese...
Okay, das ist jetzt natürlich billig und feig. Also wir sollten schon einen vorerst ausgreifen. Wir nehmen mal den Mann, der den neuen Torrekord bei
Weltmeisterschaften... Welchen Torrekord?
Naja, wer hat Miroslav
Klose? Das finde ich übrigens bei beiden immer sehr witzig. Egal wann die wo treffen, die stellen ja immer einen neuen Rekord auf und betteln sich ja ständig gegenseitig,
ja,
ne?
Ja.
Also beide haben einen Torrekord aufgestellt.
Ja, also fangen wir mal mit Lionel Messi an. Der Mann hat ja 5 Tore geschossen und seine Nationalmannschaft, die argentinische, hat bei diesem Turnier wie viele Tore geschossen?
5.
So, das heißt, 100% der Tore, wenn ich mich nicht verrechne,
sehr gut,
100% sehr der Tore der argentinischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 hat ein Mann erzielt. Feiern wir das, weil das so großartig ist, oder heben wir da den Finger und sagen, wenn der Mann sich mal verletzt oder mal eine rote Karte bekommen sollte, womit man bei diesem Mann nicht rechnen kann, weil der tut ja nie was Böses. Klammer auf, siehe erstes Gruppenspiel, Klammer zu. Also Argentinien ohne Messi sind die gar nichts, oder?
Ja, und das überrascht mich richtig. Ich hatte vor der Weltmeisterschaft, habe ich mir gedacht, und ich habe Messi tatsächlich auch bei der Club-WM letztes Jahr in Miami gesehen. Und da dachte ich mir, boah, immer noch geil und schön, ihn mal live gesehen zu haben. Das war mein erstes Mal im Stadion. Aber da fehlt schon ganz schön viel von dieser Magie, die er aus seinen glorreichen Tagen versprüht hat. Und ich muss sagen, das, was er gerade anstellt, das haut mich richtig vom Stuhl, weil ich nicht dachte, dass der mit seinen 38, 39 so einen Einfluss auf eine Mannschaft, auf eine Nation haben kann. Und da geht es jetzt nicht nur um Tore, aber der leitet die ein, der verteilt Bälle. Der hat einen wahnsinnig schnellen Antritt nach wie vor und das finde ich schon krass und hat mich wirklich überrascht.
Ja, ja. Bis dann irgendwann die anderen 10 Leute sagen, wir laufen für Opa nicht mehr mit. Dann wird es auch für einen Lionel Messi eng. Ich habe ja tatsächlich Lionel Messi in verschiedenen Aggregatzuständen erlebt. Ich habe Lionel Messi zum ersten Mal, glaube ich, 2012 habe ich Leo Messi zum ersten Mal gesehen gegen die Bayern. Da hat er ziemlich auf die Mütze bekommen. Dann habe ich ihn mal wann war das? Ach,
er wird übrigens morgen 39.
Oh, morgen 39.
Also bei euch in Deutschland ist er jetzt schon 39.
In Deutschland ist er jetzt schon 39. Herzlichen Glückwunsch an Leo Messi. Erstes Pep Guardiola-Jahr bei Bayern, da habe ich Lionel Messi erlebt. Da gibt es ja ein Meme davon, wie Jerome Boateng auf dem Boden ausrutscht und völlig daneben ist. Und dann habe ich aber auch den Lionel Messi Pariser Prägung erlebt. Und ich habe noch nie einen so guten Fußballer gesehen, der so wenig gelaufen ist. Also das ist leider so der letzte Eindruck bei mir.
Ja.
Ich habe ihn bei der Club-WM nämlich nicht gesehen. Mhm. Und dementsprechend bin ich auch jetzt tatsächlich überrascht, dass der Mann immer noch über Fähigkeiten verfügt, die einfach über dem liegen, was andere Menschen so am Fußball können.
Ja.
Und was mich beeindruckt hat, ist, da werden Bälle durchgelassen, obwohl die Spieler gar nicht wissen, dass er da steht, sondern sie gehen einfach davon aus. So, ich lasse den Ball durch, weil an der 16er Kante steht sowieso der Leo. Und das ist dann auch so. Und das ist schon beeindruckend. Und dieser Automatismus, diese Routine, die, glaube ich, kann Argentinien ganz weit nach vorne spülen.
Ja. Also ich finde es auch Wahnsinn, was er leistet. Wie gesagt, bin überrascht und ich finde auch genau das unterscheidet ihn so ein bisschen von Cristiano Ronaldo. Der hat auch 2 Treffer gemacht, finde ich übrigens geil. Ich habe so das Gefühl, so diese ganzen Stars der WM, die schaukeln sich gerade richtig hoch. Die sehen, ey, Moment, der hat mal zwei Tore gemacht, da muss ich jetzt auch. Also ist ja geil, dass die performen. Und bei Cristiano Ronaldo hatte ich trotzdem den Eindruck, heute auch beim Spiel, er hat nicht so den Einfluss bei Portugal wie Messi bei Argentinien. Ich finde, in manchen Bewegungen siehst du ihm halt einfach die 40 Jahre an, was wirklich nicht böse gemeint ist. Der ist immer noch eine absolute Maschine, aber ich finde schon, dass Lionel Messi derzeit in einer ganz anderen Liga noch unterwegs ist.
Also die Fremdsprachenspezialisten wissen ja unter uns, dass die Herrschaft der Alten nennt man eine Gerontokratie. Und wir erleben gerade bei der Weltmeisterschaft.
Kannst du das Wort nochmal wiederholen?
Gerontokratie, vielleicht stimmt's auch gar nicht. Also eine Geriatrie ist ja eine Klinik für alte Menschen. Okay, also ich höre jetzt auf, hier mit Fremdwörtern anzugeben, vor allem, weil ich gar nicht weiß, ob es jetzt wirklich so passt. Ja, das ist
perfekt.
Aber es ist, wie du sagst, es ist schon interessant, dass diese alten Zirkuspferde nochmal aus dem Stall gelassen werden und dann auch wirklich liefern.
Ja.
Lionel Messi mehr als Cristiano Ronaldo. Und da haben wir heute gemerkt, also ich habe es gesehen, der gute Mann hat dann gegen Usbekistan getroffen. Und dann müssen halt wirklich die 10 anderen Spieler zu ihm hinlaufen, jeder umarmt ihn einzeln, dann hängt er sich so in die Schulter rein von den Menschen, riecht da ein bisschen am Hals am jeweils anderen, wo ich mir denke, Alter, du bist 40 Jahre alt. Mhm. Du hast alles erlebt, du hast alles geschafft, du hast alles erreicht. Du brauchst doch nicht die Unterstützung eines, also wie kann man so abhängig sein, so eitel sein, das ist ja pathologisch. Der Mann muss zum Arzt.
Ich glaube tatsächlich, dass er oft in der Wahrnehmung, ohne ihn genau zu kennen, also es kann auch genau das Gegenteil der Fall sein, tatsächlich ganz anders wahrgenommen wird, als er tatsächlich ist. Ich glaube tatsächlich, dass das ein richtig, richtig guter Typ ist und dass er enorm wichtig für diese Mannschaft ist. Und das betonen ja auch immer
alle. Ja, ohne Graustufen, lieber Manfred. Messi oder Ronaldo?
Also für mich Messi.
Okay. Für mich eher Ronaldo.
Ja? Weil er kompletter ist oder was?
Ja, Ronaldo hat mehr, also wir reden jetzt von Prime Ronaldo. Ja. Von dem Menschen, den ich da heute im Fernsehen gesehen habe, rede ich jetzt nicht. Dieser Schub, diese Kopfballstärke, diese Nervenstärke, dieses sich auch mit dem Publikum mal anlegen. Ja, auch dieses Überhebliche und so weiter. Er ist halt eine Kunstfigur in der Gesamtheit. Das zieht mich ein bisschen mehr an als dieser Flo La Pulga aus Argentinien, der immer so ein bisschen so unbeteiligt wirkt. So, hoppla, wo bin ich denn hier? Ach, da ist ein Fußballstadion.
Ja,
ja, dann spiele ich mal ein bisschen mit.
Ja.
Ich weiß, also der steht natürlich wahrscheinlich auf einer Stufe beziehungsweise noch ein bisschen höher als Ronaldo. Aber so vom Feeling gab mir Ronaldo früher immer ein bisschen mehr.
Ja, ich kann die Faszination auf jeden Fall verstehen. Bei ihm hatte ich immer so das Gefühl, der hat sich das alles noch ein bisschen härter erarbeitet. Ja. Und ich habe bei Messi oft das Gefühl, dem ist das Ganze so ein bisschen in den Schoß gelegt worden. Und ich weiß auch so in seinen Anfangsjahren, wenn man die beiden verglichen hat, hast du halt immer diesen Ronaldo gesehen, diesen durchtrainierten Körper, der alles auf seinen Erfolg ausgelegt hat. Und Messi, der so in seinen Anfängen auch mal ein kleines Bäuchlein hatte und so weiter und dann aber später ja sich auch nochmal richtig in Form gebracht hat, sonst könnte er ja auf diesem Level gar nicht mehr spielen. Ja, aber
stell dir mal vor, du hättest einen Spieler mit dem Talent von Lionel Messi und dem Fleiß von Cristiano Ronaldo.
Ja, ich bin ja immer noch großer Ronaldinho-Fan, aber da wollen wir jetzt gar nicht anfangen.
Ach Gott. Ja, das ist eben der Unterschied. Du redest halt von irgendwelchen Zauberern. Ja. Meine Helden heißen Stefan Effenberg, Mario Basler. Dein
Schleimer, ey.
Bernd Hollerbach.
Okay, der erste Nicht-Sport-1-Experte.
Deswegen bin ich ja nur wegen der Experten bei Sport 1, weil da sind meine Helden zu Hause. Ja,
nein, ist doch schön. Aber es ist doch schön, wenn jeder unterschiedliche Meinung zu den ganz großen Stars hat. Und ich finde es einfach geil, dass die zwei einfach überhaupt mitkicken, wo ich gar nicht wusste vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, war ich mir gar nicht sicher, ob die überhaupt nochmal nominiert werden, ehrlich gesagt. Und jetzt sind sie dabei und legen die Messlatte schon wieder so hoch.
Ja, der Abkapselprozess der Portugiesen von Cristiano Ronaldo, der dauert jetzt, glaube ich, auch
Manuel Neuer. Was?
Wie bitte?
Was hast du gesagt?
Du hast gerade gehustet, aber ich habe irgendeinen Namen verstanden.
Nein, weil du von Abkapselungsprozessen gesprochen hast, die müsste länger dauern und da haben wir ja auch jemanden. Ne? Und der liefert ja auch ab. Bislang.
Ja, gut.
Nicht Tor, so viel geprüft.
Ein Tor gegen Curaçao kassiert, ein Tor gegen die Elfenbeinküste kassiert. Ich habe heute übrigens gelesen, man darf nicht mehr Elfenbeinküste sagen. Man muss jetzt Côte d'Ivoire sagen.
Wieso?
Weil die Elfenbeinküste sich dazu entschieden hat.
Hast du es gesagt?
Ja, also der Staat möchte nur noch auf seinem französischen Namen veröffentlicht werden.
Okay.
Nämlich Côte d'Ivoire.
Okay.
Heißt zwar auch Elfenbeinküste, dafür auf Französisch, aber
ja.
Wenn die so genannt werden wollen, ja. Dann machen wir das so. Ja. Also.
Wir sollten auch aufpassen, immer Ägypten zu sagen und nicht Ägypten.
Wer sagt das denn?
Ja, das habe ich ganz oft jetzt schon
hast
gehört.
Hast du eine Feedback-Mail bekommen?
Nee, ich nicht, aber das habe ich jetzt schon ganz, ganz oft gehört.
Ich habe eine ganz lange Feedback-Mail bekommen zu meiner Schalte im Doppelpass aus Toronto.
Ja.
Habe ich dich lesen lassen?
Ja.
Weil ich,
hat der Mann recht?
Weil ich Antonio Rüdiger gelobt habe.
Ja.
Derjenige wird sich jetzt freuen, wenn er das hier gleich hört. Naja, man kann es nicht jedem recht machen, aber damit verbunden sei der Hinweis, bitte bewertet uns, gibt uns Sterne, Feedback, Mails, also tretet in Kontakt mit uns. Wir sind für jedes Feedback
dankbar. Hast du denn nett geantwortet eigentlich?
Noch nicht.
Machst du noch, oder?
Ja, ja. Also ich lass mir das nicht entgehen, dass ich da Leuten auch antworte. Und der Herr kriegt auch eine Mail von mir.
Übrigens also. Bei Toni Rüdiger, weil du ihn angesprochen hast, auch wenn wir eigentlich schon längst mit ihm durch sind, stören sich einfach viele gar nicht, glaube ich, mit der Leistung auf dem Platz, sondern reimen sich mit seinen Aussetzern, die er sich vielleicht auch so ein bisschen abseits des Platzes beziehungsweise da geleistet hat. Ich habe aber das Gefühl, dass...
Aber darf ich kurz was sagen?
Ja.
Wenn du Aussetzer neben dem Platz nicht akzeptierst, dann wird es schwer, dass du überhaupt Fußballfan bist. Also du hast jetzt gerade von Lionel Messi geschwärmt.
Ja.
Der Mann hat auch Steuern hinterzogen. Also da wird's wirklich eng.
Ja, voll. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, bei Toni Rüdiger und diese Aussetzer, wir nennen sie jetzt einmal so, die haben sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen gehäuft und hat der Nagelsmann, der Herr Bundestrainer, eine klare Ansage gemacht. Und ich habe das Gefühl, sie hat auf jeden Fall gefruchtet.
Ja, wir hatten ja die Pressekonferenz. Da war er sehr zahm und sehr ruhig und hat auch die Dinge erklärt, die um ihn rum passieren.
Kennen Sie mich?
Ja, genau. Und da gab es dann eben eine Szene, da hat ein Fragesteller aus den hinteren Reihen ihn darauf angesprochen und hat gesagt, ja, Herr Rüdiger, das war doch jetzt nicht so leicht, dass Sie den Jonathan Tah da gelobt haben. Und da hat dann Antonio Rüdiger tatsächlich gesagt, kennst du mich? Da ging so ein bisschen, da hat er die Faust geballt.
Aber bei Jamie Leveling heute auch, ne? Wie soll ich sagen? Die sind on fire. Ab und an ein bisschen auf Krawall gebürstet.
Ja, aber also Jamie Leveling, also vielleicht müssen wir das noch besprechen jetzt hier am Ende der Sendung.
War so ein kleiner Aufreger heute.
Ja, er wurde von einem Kollegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein Medium, das jetzt wirklich nicht für Krawall bekannt ist, gefragt, was er denn über Leroy Sané denkt.
Absolut berechtigte Frage.
Absolut berechtigte Frage, weil er ist ja der Konkurrent.
Ja.
Und dann sagt Jamie Leveling, ja, das ist die schlechteste Frage des Tages und was soll ich jetzt schon Schlechtes sagen? Und dann sagt er, es gibt ja nicht viel. So, jetzt sagt der Boulevardjournalist in uns natürlich, aha, es gibt nicht viel, aber was gibt es denn Schlechtes über Leroy Sané zu sagen? Weil wir aber wissen, wie es Herr Leveling gemeint hat, haken wir natürlich da nicht nach.
Ja.
Und dann hat er auch noch gesagt, Leroy Sané hat eine tolle oder großartige Karriere hinter sich. Da könnte ich jetzt natürlich auch sagen, aha, hat Herr Leveling also den Herrn Sané schon abgeschrieben? Könnte man alles sagen.
Er hat auch gesagt, er hat ihn vor ein paar Jahren noch bewundert.
Genau, also könnte man jetzt alles auseinanderklabustern.
Ja, machen wir aber nicht.
Er
hat es anders gemeint.
Weil er es natürlich anders gemeint hat, weil wir das verstehen, weil wir ja keine Krawallbrüder sind. Aber wir werden als solche Krawallbrüder gesehen.
Ja.
Naja.
Ich glaube, wir müssen uns da auch nicht für uns verteidigen. Mir ist es nur eben aufgefallen, dass gerade so die Spieler und da war ja jetzt tatsächlich auch nicht der Erste in den letzten Wochen, so ein bisschen auch mal ausgeteilt hat.
Ja, mein Gott. Also
wir stehen da natürlich drüber, das ist ja gar kein Problem.
Ja, gut, wenn wir drüber stehen würden, dann würden wir jetzt nicht drüber reden, gell? Nein, also sei es wie es sei, Kritik ist natürlich immer erlaubt an uns und wenn die Spieler keinen Grund geben, sie zu kritisieren, dann ist es ja für alle gut, für die Fans, für uns, für die Spieler selbst, für die deutsche Fußballnation, für den Bundeskanzler und weiß der Kuckuck noch für wen. Von dem her drücken wir der deutschen Fußballnationalmannschaft natürlich jetzt die Daumen gegen Ecuador, egal in welcher Mannschaftsausstellung sie auftreten werden. Und dann 16. Finale gegen XY, in Klammern Schottland.
Das würde ich richtig freuen. Ich hätte aber auch richtig Bock, die Schotten vorm Stadion abzufangen. Da werden wir auf jeden Fall ein paar Stündchen vor dem Anpfiff dann auf jeden Fall da sein müssen.
Es nervt mich ein bisschen, dass ich meine Lederhose nicht dabei habe. Weil die Szene, wenn ich mit einem Schotten die Lederhose gegen einen Kilt wechsle, das wäre, da könnte ich meinen Enkeln... Du weißt
schon, dass die da meistens nichts drunter haben.
Glaubst du, dass ich in der Lederhose was drunter habe?
Hast du nicht?
Das gehört nicht in diesen Podcast. Also wer schon mal in einem bayerischen Bierzelt, gerade am Oktoberfest, das ist ja dann September, Oktober, da ist es eisig kalt. Also wer da ohne Unterhose rumläuft, Respekt.
Ich kenne Leute, die tragen dort keine Unterhosen.
Ja, das ist dein Freundeskreis. Meiner scheint ein bisschen kultivierter zu sein.
So ist es.
So ist es. So, jetzt hätten wir das auch besprochen. Lieber Manfred, haben wir noch irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube nicht.
Was wir vergessen haben, ist Koffer packen.
Boah,
Scheiße. Weil morgen geht's los.
Boah.
Ach ja, das wollte ich noch sagen. Ich habe mich ja letztens aufgeregt, dass du die Waschmaschine laufen hast lassen, während unserer Podcastaufnahme. Ja. Und wir haben Feedback bekommen, wir haben Kommentare bekommen, wo die Leute geschrieben haben, man hat ja gar nicht die Waschmaschine gehört, regt euch nicht so auf.
Ja.
Da kann ich aber sagen, liebe Leute, die Waschmaschine hat man natürlich gehört. Und nur aufgrund der wahnsinnig guten Arbeit der Menschen, die hier im Hintergrund tätig sind, allen voran Stefan Moser, wurde dieses... Das von dieser Waschmaschine wurde rausgefiltert, damit ihr einen sauberen Ton bekommt. Also, die Waschmaschine hat man natürlich gehört, wie ich es gesagt habe.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Wir müssen jetzt hier auch nicht mehr waschen, es ist alles gewaschen. Morgen ziehen wir aus unserer schicken Unterkunft aus. Wir wissen gar nicht, ob wir jemals wieder nach Winston-Salem zurückkehren. Du auf jeden Fall ganz bestimmt nicht und ich dann eigentlich auch nicht. Du wirst ja, wenn die deutsche Nationalmannschaft raus ist, abdüsen. Ja. Ich werde noch ein bisschen länger bleiben und ich finde es Wahnsinn, die Vorstellung, dass es nächste Woche
irgendwie geht schon
vorbei sein könnte.
Irgendwie gehen wir in die Zielgeraden rein, aber wir rechnen ja fest mit einem deutschen Sieg.
Eben.
Sowohl gegen Ecuador als auch im 16. Finale und zwischen 16. Finale und Achtelfinale sind wir ja dann wieder in Winston-Salem. Ja,
korrekt.
Genau. Da können die Schotten so laut singen, wie sie wollen. Wir Deutschen knallen sie weg.
Sportliche Ansage, aber wir sind mal gespannt.
Zwei Tore von Maxi Bayer.
Wir sind mal gespannt. Ui. Ah ja. Hat der schon Einsatzminuten bei der WM?
Nein.
Auch noch keine.
Nein.
Also ein paar braucht noch welche. Ich sag mindestens 4 Spieler. Du sagst 2 Spieler.
2 reichen vollkommen.
Rotieren und dann hören wir uns. Wann wieder?
Am Tag nach dem Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ecuador, da melden wir uns tatsächlich aus Mexiko, in Mexico City, aus New York City. Mexico City wäre schlecht, da hätte man falschen Flug gebucht.
Ja.
Nee, also New York City.
Ja, Gott sei Dank. Ich war kurz davor, wieder Biege zu schreiben.
Ja, eben, ich werde dann, soll ich singen am Anfang der nächsten Folge? New York, New York.
Würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
Von Frank Sinatra.
Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. So, genug geplappert. Wir wünschen euch einen schönen Tag,
einen schönen
Spieltag. Viel Spaß beim Public Viewing. Lasst es krachen. Holt die Flagge aus, klemmt sie ans Auto, an die Motorhaube, wohin auch immer. Bringt euch in WM-Stimmung und
bleibt ganz schwarz, viel Spaß. Rot, geil.
So, und mit diesem Wort.
Jetzt hast du mich total unterbrochen. Ich hätte noch so eine
coole, du hast noch ganz
so eine
viele,
coole Klugscheißer,
ganz, ganz viel
so eine
auf Lager.
Coole Klugscheißer-Info hätte ich gehabt bezüglich Frank Sinatra.
Ja, komm schnell.
Nee, machen wir.
Komm schnell.
Nein, machen wir am Anfang der nächsten Folge. Ja, nein. Also der Mann, der New York, New York gesungen hat, Frank Sinatra, kommt gar nicht aus New York, sondern aus Hoboken und es liegt auf der Seite von New Jersey.
Alles klar. Gut, dann macht es gut. Danke für die Info. Schönen Spieltag und wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.
Adios, Servus. Amigos. Heidi Ho, Ranger Joe. Ciao, ciao.